Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Ich glaube. Ah, liebe Leute, es ist Donnerstag, aktuell auch Tag der Aufzeichnung und Uhrzeit der Aufzeichnung, 8:45 am Donnerstagmorgen. Der Michael und ich haben uns gedacht, pass mal auf, wir müssen heute früh aufstehen, damit wir noch so ein bisschen angeknackst und angefrustet sind und auch wirklich alles hier aufs Trapez bringen. Eigentlich war mein Terminkalender so rappelvoll, dass ich eigentlich hätte nicht gekonnt, aber wir haben dann gedacht, nee, also wir müssen doch mal ein paar Takte erzählen zu Borussia.
Müssen wir, ja.
Oder
ja,
meine, weißt du was, Michael, man könnte es auch lassen.
Also. Ja, das wäre eigentlich besser. Eine Stunde mitleidiges Schweigen.
Eine Stunde Schweigen.
Schweigen, ja. Ja, also ich kann das nur unterstützen. Ich hatte ja auch mega Stress. Ich habe wenig geschlafen die letzten beiden Tage, was vielleicht auch ein bisschen an der BVB-Leistung lag. Aber ich habe auch gesagt, komm, scheiß drauf. Wir konnten uns nicht so richtig drauf vorbereiten, aber das ist ja so viel passiert und es kracht ja überall. Und es ist so schlimm alles. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir es. Aber, pass auf, jetzt hör zu. Ja. Ich möchte doch mit was Positivem in diese Sendung starten. Ja, ich habe was Positives gefunden.
Scheint bei dir die Sonne schon oder was?
Nein, aber ich habe gedacht, ey, es ist ja alles negativ. Nein, ich habe etwas Positives gefunden, was uns alle BVB-Fans aufheitern sollte.
Ja.
Gerade noch, ich konnte mich richtig doll vorbereiten, aber eben im letzten Moment der Vorbereitung habe ich es gefunden. In den nächsten beiden Spielen, also selbst wenn alles schief läuft, können wir nur noch maximal einen Platz nach unten rücken.
Ah. Du,
weil der zweite, der ist dann, der ist nämlich mit minus 14 Punkten, das ist Augsburg, so viel schlechter, dann müssen wir 17 Tore kriegen in den nächsten beiden Spielen. Also das halte ich für ausgeschlossen. Gut. Also wir können in den nächsten beiden Spielen, selbst bei schlechten Leistungen, nur noch einen Platz abrutschen. Ist das nicht gut?
Ja, das ist doch super. Das ist doch super. Ich könnte jetzt sagen, es gibt 15 gegen Frankfurt und 2 gegen Bremen.
Das wäre ein Ding.
Aber nein. Im Übrigen, hast du gestern Abend noch das Spiel der Bremer gegen Heidenheim gesehen?
Nee, leider nicht. Wie gesagt, ich hatte leider...
Ich war bis unter das Tag war voll. Ein 3:3. Die Bremer haben dreimal geführt und die Heidenheimer sind dreimal zurückgekommen. Und der FC Heidenheim, so, das kann man sich dann jetzt mal auch als Beispiel nehmen. Der FC Heidenheim, der hat, und Hansi Küpper, der liebe Kollege, du kennst ihn ja auch, war Kommentator bei Sky. Und der hat schon angekündigt, die kämpfen bis zur allerletzten Sekunde. Glauben die dran und marschieren. Ja, die kämpfen, kämpfen.
Kämpfen,
so, kämpfen. Bis zur allerletzten Sekunde. Kunde. Ich muss diesen Verein nicht mögen, du weißt, meine Sympathien sind bei Bremen. Ich habe mich fürchterlich aufgeregt und der Freistoß war auch keiner. So, und der Schiri war echt, war ganz komplett neben der Spur. Der hat da hinterher noch ein Kartenfestival veranstaltet, weil die Bremer sich gegen den Freistoß berechtigterweise beschwert haben. Also, Freistoß gegen sich, 4 gelbe Karten und noch ein Gegentor in der letzten Sekunde. Das nennt man mal Nackenschlag. Aber was die Heidenheimer da gemacht haben, das ist ja auch so ein Kollektiv mit diesem kauzigen, aber doch so engagierten, positiven Trainer. Das war schon eine Sensation. Und wenn ich mir dann hinterher die Interviews angehört habe, sowohl von den Bremern als auch von den Heidenheimern, wusste ich, da sind aber ein paar clevere Jungs unter Vertrag. Da sind aber wirklich ein paar clevere Jungs unter Vertrag, die sprechen können und die das, was sie im Kopf haben, auch auf den Platz bringen. Mentalität, Kampf, Überzeugung, Siegeswille, Leidenschaft.
Ja.
Weißt du, was mich total?
Wir weigern uns, aufs Thema zu kommen. Wir reden drumherum.
Nein, wir sind ja schon mittendrin. Im Thema. Ich wollte mich ja jetzt gerade schon outen und dann diesen Schwenk zu Lars Ricken machen.
Gut, alles klar. Gut,
der dann ja, war das Lars Ricken, der gesagt hat, so nach dem Motto, die Spieler wollen was Besonderes sein? Das hat mich so erschreckt, weil das war so entlarvend bei Borussia Dortmund. Ja, sie wollen alle was Besonderes sein. Sie sind es aber nicht. Sie sind es schlichtweg nicht. Sie sind Mittelmaß und meinen, sie wären die Größten. Und das ist das Problem bei Borussia Dortmund.
Ja, also so. ich glaube, es gibt viele. Oh. Diese ganzen Aussagen, ich habe mir erstmal so einiges notiert nach dem Spiel, das kannst du ja eigentlich gar nicht merken. Ricken war ja, das war ja super. Oder ich gehe mal zurück, du erinnerst dich, ich sollte ja kurz noch einen Take für 91-2 machen. Und dann hatte ich mir nach dem Spielende gedacht, boah, ey, peinlich, unwürdig, das kannst du doch nicht sagen. Mhm. Und dann in dem Moment, wo ich mir die Notizen machte, sah ich das Ricken-Interview und hörte es dann auch. Und da sprach er plötzlich von peinlich und unwürdig. Und dann dachte ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Ne? Es war wirklich so. Also was sich da offenbart hat an diesen Interviews, also wie gesagt, Ricken, peinlich, unwürdig, Leistungssport, hat er gesagt, ist das, wir haben nicht gezeigt. Ich bin ja noch weitergegangen. Ich sage, das ist kein Leistungssport, das ist normalerweise Hochleistungssport. Und wir haben nicht mal Leistungssport gesehen, aber das nur am Rande. So, dann kam ja Emre Can-Interview. Ja? Hm. Jeder Einzelne, auch ich, muss sich hinterfragen.
Ja.
Ja, das fällt denen, was haben wir von Spieltag da? 70? Ach. Das fällt ihm nach dem 17. Spieltag oder nach dem 18. Spieltag ein. Ja. Und dann, Şahin auch. Also jetzt, das war für mich dann der Höhepunkt. Also der sprach dreimal von beschämender Leistung, von der ersten bis zur letzten Minute, eine Nichtleistung, die einem Verein wie uns nicht gerecht wurde. Mhm. Und jetzt der Satz, der mich am meisten getriggert hat, von Şahin, wir müssen uns jetzt die Wahrheit sagen. Şahin, jetzt müssen wir uns die Wahrheit, wenn du das im, also ich bin ja, oder ich sehe die Schuld ja nicht nur bei Şahin, Spielern, ne? Das ist klar. Ne? Aber der Satz, der hat mich echt aus dem Schuh gehauen. Wir müssen uns jetzt die Wahrheit sagen. Nein, wir müssen uns eigentlich vom ersten Trainings, dafür sind wir Profis, vom ersten Trainingstag an die Wahrheit sagen. Und wenn das heißt ja, wir müssen uns jetzt die Wahrheit sagen, heißt ja im Umkehrschluss, wir haben uns die Wahrheit bis jetzt noch nicht gesagt. Oder wie darf ich das, was darf ich daraus schlussfolgern?
Ja, das darfst du, glaube ich. Das darfst du, glaube ich. So, füg das mal alles zusammen und versuch mal etwas, tun wir ja gerade hier, etwas fußballphilosophisch und tiefenpsychologisch, dich mit dem, was wir da gehört haben nach dem Spiel, sei es von Ricken, sei es von Kehl, sei es von Şahin, auseinanderzusetzen. So, ne? Also Ricken betont irgendwie, das ist so ein bisschen untergegangen, die Spieler wollen was Besonderes sein. Das Punkt, das ist ja eigentlich schon eine Einschätzung an einer Wertung und eine Wertung der Persönlichkeit dieser Profis, die sie haben. So, so.
Das heißt für mich übrigens, wenn ich das interpretieren soll, nach dem Motto, wenn ich bei Borussia spiele, bei diesem geilen Club, mit diesen geilen Fans, bin ich was Besonderes.
Richtig. Und da muss ich aber nichts mehr dafür tun.
Genau, ja. Das stimmt.
Da muss ich aber nichts mehr dafür tun. Ja, verdammt ihn nochmal. Letzte Woche, da haben wir an einen besonderen Borussen gedacht, an Wolfgang Teddy de Beer. Das war ein besonderer Typ. Ja, über all die Jahre. Was für ein geiler Typ. Ja. So, der hat's verdient, dass man an ihn denkt. Aber all die, die da momentan rumlaufen, die werden irgendwann vergessen sein.
Ja, so tragisch wie es ist. Ich kann mich ja schon an Namen von vor 2, 3 Jahren nicht mehr erinnern. Ja. Ich mag an meinem Alter liegen, aber es ist ja, ich meine, das ist auch ein bisschen der Zahn der Zeit, ne? Das kommt dazu.
Ja.
Trotzdem, ich bin ganz bei dir. Also,
lass mich diesen Gedanken noch zu Ende führen. Ja, du hattest gerade ja noch gesagt, wir müssen uns jetzt mal die Wahrheit sagen. Okay, also, die wollen was Besonderes sein, wir müssen uns jetzt die Wahrheit sagen. Okay. Das heißt, man hat sich gar nicht getraut, diesen Primadonnen bisher die Wahrheit zu sagen. Das ist möglicherweise auch das Problem. Ich erinnere mich, dass man diesen Julian Brandt, Nuri Şahin war es, vor ein paar Wochen noch in diesen Elite-Zirkel der europäischen Top-Mittelfeldspieler gehoben hat. So nach dem Motto, gibt kaum besseren.
Das habe ich auch nicht mitgekriegt.
Was war das denn?
Das da ist hätte noch gar, ich was zu gesagt.
Das ist noch gar nicht so lange her. Sag mal, die 7 guten Spiele, die er in seiner Profikarriere gemacht hat, reichen die eigentlich aus? Ja? Also das.
Du weißt, ich habe ja eh eine sehr kritische Einstellung zu ihm, weil er hat natürlich Qualitäten, die stehen außer Frage, die aber ausnahmslos, ja, und das hinter ausnahmslos steht ein Ausrufezeichen, im offensiven Bereich liegen, wenn überhaupt. Ne? Da sind wir ja, kommen wir ja gleich noch zu dem Punkt. Es ist 0,0. Und wenn ich dann an dieses 1:0 da in Kiel denke, ja. Das ist ja unfassbar. Diesem, bei eigenem Einwurf, ja. Das war dann, ja. Dann kriegt er den Ball. Und dann, gut, das kann verspringen, aber auch dieses, seine Reaktion irgendwie, ja. Das dahinter. Pass auf, nochmal, er hätte den Gegner nie mehr gekriegt, ja. Aber er hat ja nicht mal versucht.
Nein.
Der ist hinterhergetrabt.
Ja.
Wenn ich so einen Fehler mache, dann gibt es eine Blitzaktion, die dauert genau 0,001
genau.
Sekunden und dann bewege ich meinen Arsch im Höchsttempo in Richtung eigenes Tor, um vielleicht noch einen Abpraller oder um das irgendwie wieder gut zu machen. Da trabt er hinterher. Ich meine, und das zeigt ja, dass da oben da irgendwas nicht stimmt. Verstehst du, ist eine Reaktion, die kannst du nicht erklären. Also das ist unvorstellbar für mich sowas. Also, ich reg mich mit der Rage.
Das ist entweder ist das dieses, ist mir doch egal, entweder oder, das ist doch jetzt nicht mehr mein Problem, ja.
Ja, ich meine, du denkst ja nicht, ne? Es ist einfach nicht drin.
Richtig, genau,
es ist nicht drin. Nicht nur bei, ich meine, das ist jetzt ein Beispiel, Julemann, das ist aber nicht nur nicht bei ihm nicht drin, das ist bei vielen nicht drin.
Mhm. Guck dir diesen, ich habe hier so ein paar Namen schon wieder stehen, Adeyemi. Der jetzt auch nicht spielen sollte von Anfang an. Gut, jetzt ist ja dieser Malen, Gott sei Dank, ist ja auch schon weg. Aber jetzt werden die, alle anderen werden jetzt auch so zu so Malens. Das ist ja das Schlimme. So, was ist mit diesem Sabitzer? Metscher. So.
Ja,
Sabitzer. Hat der Girasin Zwilling?
Weiß ich nicht. Hä? Ja, Sabitzer ist auch so ein Beispiel. Wie hat der letztes Jahr in der Rückrunde, wie hat der performt? Das ist mir das Herz aufgegangen. Da habe ich gesagt, jetzt kommt einer, ja, der hat ein bisschen und jetzt, der könnte hier einer werden, an den man sich erinnert. Und jetzt, ja gut, aber dann kam natürlich diese Problematik, du erinnerst dich, Anfang der Saison, dass er plötzlich da auf einer anderen Position spielen musste. Da habe ich auch gesagt, ja, wie kann man das machen eigentlich? Ich hätte es auch nicht gemacht, ganz ehrlich, weil wenn ich so einen habe, da den stütze ich doch weiter in seiner Entwicklung. Gut, aber jetzt hat das nicht gemacht, der Schahin.
Aber
da kann ja jetzt, da kann der Sabitzer doch nicht jetzt für den Rest der Saison sagen.
Das wollte ich doch gerade sagen. Sind das alles so zarte sind das alles so zarte Pflänzchen und Memmen, sag mal?
Ja, ich weiß nicht, ja, das ist, es kommen jetzt so viele Fragen auf. Ich meine, du weißt, also du ja auch, wir haben ja beide gesagt, pass auf, die Jungs, die sie geholt haben, wenn du dir die Mannschaft anguckst, was für Jungs sie da haben, die auch mit, die auch, weißt du, wo man das Wort Mentalität auch mal in den Mund nehmen dürfte, sage ich eigentlich so, ne? Doch, das muss gehen, die müssen erst zueinander finden und so weiter nach den anfänglichen Problemen am Beginn der Saison. Aber jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, dass irgendwie...
Maxi Bayer, da würdest du mittlerweile sagen, er darf noch nicht mal als Bezirksliga A-Jugend spielen.
Ja, und alles Jungs, die genau mit ihrer Einstellung überzeugt haben, deswegen gekauft worden sind. Und kaum spielen die beim BVB, ist das alles weg, das gibt's doch nicht. Also woran kann das liegen?
Ja, okay, gut, woran kann das liegen? So, und da sind wir eben bei ganz vielen Themen. Da sind wir bei Kaderzusammenstellung und da sind wir dann doch definitiv... Und final wieder. Wir beide machen das ja jetzt hier schon ein paar Jahre, aber wieder beim Trainer. Also, wirklich. Es nützt ja nichts. So,
ja,
also guck mal, der Vertrag von Sebastian Kehl vor kurzem noch verlängert worden. Nach dem Spiel habe ich so einige Kommentare gelesen und nicht nur Kommentare von Fans, sondern auch von Berichterstattern, die sagen, jetzt eine Woche später hätte der BVB das nicht getan. Nuri Sahin soll sich sehr für ihn ausgesprochen haben. Kann ich verstehen. Ich finde, Sebastian Kehl ist ein Riesentyp. Es ist ein Riesentyp. Bei dem weiß ich aber auch nicht, macht er die Fehler bei der Kaderzusammenstellung oder lässt man ihn möglicherweise nicht so zur Entfaltung kommen, wie es nötig und gut und wichtig wäre für den BVB? Stelle ich auch einfach mal in den Raum. Ich habe mir schon wieder überlegt, wie das funktioniert, wie beim BVB. Wenn die jetzt über einen neuen Spieler sprechen, sondern hat der Sahin einen im Auge, dann geht der der geht ja nicht zum Mislintat, der geht dann zum Kehl, der geht auch nicht zum Mislintat. So, dann gehen die zum Lars, der Lars geht zum Aki und der Aki fragt den Sammer.
Ja, ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht.
Ja, aber mach das nochmal. Wir sind uns ja eigentlich, haben wir ja bei der Kaderzusammenstellung gesagt, ne, gute Jungs. Die Frage, ich weiß nicht, ob das die Frage ist, ob es an den an der Auswahl der Jungs lief, weil da hätte ich jetzt vom Zug, vom Spiel, haben ja viele gesagt, auch unsere ganzen Kommentatoren, die waren ja eigentlich, im Grunde waren doch die meisten zufrieden. Ja, könnte sich was entwickeln. Die Frage ist ja, vielleicht, ich glaube nicht, dass das die erste Frage ist, weil die, nochmal, es waren ja im Grunde, haben viele, auch guck dir die Hamanns und wie die alle heißen, haben alle gesagt, weißt du, und die haben ja auch Ahnung, muss man sagen. Die haben, finde ich echt, der liegt oft richtig. Die haben alle gesagt, klar, gute Jungs, was lachst du denn
nein,
jetzt?
Nein, der ist natürlich nicht unumstritten, weil er komplett ungeschminkt, so wie wir, aber noch deutlicher.
Ja, aber komplett ungeschminkt. Ich bin ganz oft bei ihm und auch der hat es gesagt, gute
Jungs. Lothar Matthäus hat es doch auch gesagt.
Ja, hat pass auf, alle haben es gesagt, nochmal. Also von daher würde ich mal sagen, da würde ich mal jetzt mal Kehl ein Stück weit außen vor lassen.
Und deswegen sage ich
die Frage ist, warum kommen die nach Dortmund und plötzlich sind das andere Spieler? Das
werden
muss mir mal irgendeiner erklären.
Werden die alle schlechter? Werden die alle schlechter? Das ist ja der Punkt.
So, es gibt eine Erklärung, das war zum Beispiel, das habe ich ja selber erlebt, ich bin ja auch nach Dortmund gekommen damals, habe diesen Druck gespürt, ich war damals, ich habe es ja mal, war ein bisschen angeschlagen, verletzt, muss ich das bringen, was ich wollte und bin ja dann, weil ich wurde meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht, diesem Druck zu widerstehen, weil ich konnte die Leistung nicht bringen, war verletzt und habe die Ausraster gehabt, diesen ganzen roten Karten und Schiedsrichter Tätigkeit und so, ja. Also das war ja ein Albtraum. So, das kann natürlich auch ein Grund sein, dass der Druck, ja, bei dem einen oder anderen zu groß wird, aber dann kannst du ja sagen, ey Leute, dann das kann doch eigentlich nicht sein bei so erfahrenen Spielern, Nationalspielern, ne? Also das möchte ich erstmal prinzipiell in der Menge dann auch ausschließen. Das kann mal im Einzelfall passieren. Mhm. So, aber also dann bleibt ja nur noch eins im Grunde und das ist, oder zwei bleibt, ne? Immer der Trainer, das ist klar, findet der keinen Zugang zur Mannschaft? Das gibt es ja. Es gibt einfach, ich habe das auch erlebt, es gibt Trainer, die sind eigentlich gut, die versuchen ihr Bestes und so, aber die kriegen einfach keinen Zugang zur Mannschaft. Ja, das merkst du als Spieler. Ja, du willst und so, aber ja, irgendwie so packt er dich nicht. Ne? Ist Punkt eins. Punkt zwei ist halt, dass es in der Mannschaft nicht stimmt. Ja, und das habe ich auch oft genug erlebt. Du brauchst nur zwei Arschlöcher und da kannst du plötzlich, dann geht das Gelaber los. Dann, weißt du, und das ist natürlich auf dem Niveau, ja, wo wir jetzt immer von 100% Leistung ausgehen müssen, die man bringen soll, sind ein, zwei Arschlöcher zu viel in der Mannschaft. Ne? Das kann auch alles sein. Also nur, da werden wir beide jetzt nicht hinterkommen, weil wir sind nicht,
wir können ja nur
in der Kabine.
Wir können ja nur mutmaßen, das ist ja das Problem. Wir können mutmaßen, wir können Dinge beobachten. Noch einmal, wir haben, und das sehe ich auch ganz bei ganz, ganz vielen BVB-Fans, die sich kritisch damit auseinandersetzen, die sagen ja alle, also grundsätzlich fanden sie diese Idee mit Nuri Sahin sehr interessant. So. Und jetzt sind aber auch viele auf dem Trichter, aber aktuell ist er einfach nur ein Trainerpraktikant. Und das kann sich Borussia Dortmund, ein solcher Club mit einer solchen mutmaßlichen Wucht, mit einem solchen Anforderungsprofil und einem Selbstverständnis nicht erlauben. Das kannst du dir schlichtweg nicht erlauben. Ja, damit verbrennst du ihn, damit verbrennst du aber auch Ziele und hoffentlich nicht nachhaltig des gesamten Vereines. Dann hast du, guck dir dieses Beispiel immer wieder, dieses Beispiel Bayer Leverkusen an. Wie die sich professionalisiert haben. Vom Management und dann down runter. So. Ja, und.
Aber auch alles Leute aus dem Verein, das wird ja oft kritisiert.
Der Caro nicht.
Ja, nein, aber jetzt hier. Aber so die direkte.
Ja, klar, Rolfes und Co. Die haben noch einen Aichin, den haben sie in Bremen vom Hof gejagt. Ja, der da auch offenbar einen richtig guten Job macht. Ne? Aber so ein Simon Rolfes hat sich auch super entwickelt. Gar keine Frage. Gut, das Louis Vuitton-Schälchen, das kann er mal vom Hals lassen, das ist er irgendwie.
Ja, gut. Aber nur, ich meine, wenn man jetzt mal ganz objektiv mal jetzt mal ein paar Dinge betrachtet, bei Nuri. Also ich mag ihn erstmal grundsätzlich gut leiden, er spricht klar durch und so weiter. Von daher, ich könnte mir vorstellen, dass ich als Spieler sage, oh, das ist ein guter Junge. Aber heute, ich habe jetzt gerade eben mal ein bisschen so in aller Hektik nochmal schnell ein bisschen mich durch die Medien gewälzt. Umfrage Bildzeitung, so eine Online-Umfrage. Ne? Ja. 162.000 Stimmen. Sahin, an ihm festhalten, 16%. Sahin, Frankfurt letzte Chance geben, 23%. Mhm. Sahin sofort feuern, 61%. Mhm. Also das ist natürlich, da siehst du, was los ist. Das ist natürlich auch wieder für die Mannschaft. Ich meine, die kriegen das ja auch alle. Weißt du, das ist dann wieder so ein Ding, wo die so,
das hast du doch selbst gesagt, das hast du doch an der Aussage von Emre Can gesehen. Der ist ja sofort in die Offensive gegangen und gesagt, pass mal auf, es liegt hier nicht am Trainer, sondern wir müssen uns an die eigene Nase packen. Das meint er auch so, weil die mögen den. Natürlich mögen die diesen Trainer, weil warum sollte man den nicht mögen? Das ist ein ganz hervorragender Typ, das ist ein super Kerl.
Gut, aber inhaltlich nochmal ganz kurz.
Ja,
also zum Beispiel, was die Taktik angeht.
Richtig.
Ne? Also dieses Hintenrum-Spiele, ja, was übrigens nicht nur den Fans, sondern auch den ganzen, sag mal, Hamanns und wie die alle heißen, und uns beiden total auf die Eier geht. Ja. Also wenn er das nicht will, also wenn er das nicht sogar angeordnet hat oder trainiert, was ich nicht weiß, dann müsste er es abschaffen. Oder wenn er es nicht verlangt und er sieht das, dann müsste er sagen, Leute, pass mal auf, ey, ich trete euch in den Arsch, wenn ihr weiterhin diese Spielerei da hinten macht, in der Situation. Also,
aber ich glaube, das mit dem in den Allerwertesten treten, das kann er nicht. Ich glaube, das ist das Problem. Also ich denke, dass er jemand ist, der sehr empathisch, der auch überzeugend, für den Moment überzeugend und mit ganz viel Leidenschaft, weil er lebt ja Borussia Dortmund mit jeder Faser seines Körpers, im Gegensatz zu den Herrschaften, die da für ihn über den Platz schlurfen. Ja, so, der lebt das ja wirklich. Das war bei Edin Terzic ja nichts anderes. So, die leben das. Aber möglicherweise fehlt ihnen, Klammer auf, noch, Klammer zu, das Format, um einen solchen Club mit den Ansprüchen, Anforderungen trainieren zu können.
So, jetzt kommt ein super Einstieg. Ich habe heute Morgen natürlich alles durchgewälzt und bin zufällig auf eine Überschrift gestoßen. Und jetzt bringe ich dann Alonso ins Spiel. Ja?
Ich wollte die ganze Zeit schon, also du weißt es, wir beide sind uns da ja, ne? Aber dann erklär du uns doch bitte mal den Unterschied zwischen Nuri Sahin, der hat auch bei Real Madrid gespielt, war da aber auch ein Mitläufer. Ja, kann froh sein, dass er da mal untergekommen ist. Ende der Aussage, meine ich nicht negativ, bitte Nuri, ne? Alles super. Und Xabi Alonso.
Ja, so, ich komme mit Zitaten, ich habe es mir alles aufgeschrieben. Ich habe es gelesen und dachte, ja, genau, das ist es. Also, wir erinnern uns, bei Leverkusen ist Meister geworden mit 24 Gegentreffern letzte Saison. Ja? Unfassbar gute Abwehr. So. Und jetzt hatten sie ja eine kleine Krise, ne? In Anführungsstrichen. Ja? Sie sind ja nicht so mit dem Engagement, mit den Leistungen gestartet, wie sie die komplette letzte Saison gestartet haben. Ja. So, und jetzt nach dieser in Anführungsstrichen und der jetzt letzten Spiel wieder gewonnene Stabilität sagt Alonso Folgendes: Die große Entwicklung ist, dass unsere Defensivarbeit besser ist. Dann hat er weiter gesagt, wir haben verstanden, dass es ohne ein gutes Defensivsystem keine Chance gibt, erfolgreich zu sein.
Ja.
Dann die Erkenntnis, dass die Mannschaft beim 1:0, wir haben ja nur 1:0 gegen Mainz, in den Schlussminuten gegen Mainz mit Mann und Maus verteidigte, sagt er, Mentalität ist nicht zu spielen, sondern für unser Ergebnis zu kämpfen.
Richtig.
Mentalität ist nicht zu spielen, sondern für unser Ergebnis zu kämpfen. Da sind wir
bei der
Dortmunder-Geschichte, ne? Ja, da sind wir ja nicht spielen, nicht beim BVB spielen, nein. Kämpfen. So, dann weiter. Ja. Mentalität, alles jetzt noch Alonso. Mentalität ist auf dem Platz zu sein und zu denken, was wir in jedem Moment auf dem Platz brauchen. Mhm. Ja, das sind die Aussagen. Da habe ich gedacht, ja, genau. Nuri, lest den Jungs einfach diese Sachen vor und dann muss es gehen. Und dann noch eins, was mich ja auch, hier haben wir glaube ich letzte Woche schon drüber, da war ich ja mit Florian. Was ich unglaublich fand, dass der beim Spiel gegen BVB den Wirtz draußen lässt, weil der zu spät kommt.
Guck mal.
Das ist so geil.
Ich habe hier stehen bei mir nochmal auf dem Zettel Wirtz Vollsperrung. Vor allen Dingen, das musst du dir ja mal vorstellen. Ihr habt die Geschichte dann ja auch schon erzählt. Das musst du dir mal vorstellen. Der fährt offenbar doch einigermaßen rechtzeitig los. So, dann gerät der in eine Vollsperrung. Der gerät in eine Vollsperrung. Der kann also da definitiv nicht weg.
Das stimmt ja nicht. Du lässt das Auto stehen, springst aus dem Auto, den Abhang runter, nimmst dir ein Taxi und bist rechtzeitig da.
Ah, okay, und das Auto lässt er auf der Autobahn stehen.
Klar, lass es abschleppen, kriegt dann Bußgeld.
Gut, siehst du, da bist du schon wieder von deiner Mentalität weiter als ich. Ja, ist ja prima. Also deswegen, der steht in einer Vollsperrung, da habe ich mir noch gedacht, kann der arme Kerl doch nichts für, was soll er denn machen? Der Schulz sagt, der soll aussteigen und über einen Abhang springen und sich ein Taxi nehmen. Ja, aber dann diese Maßnahme zu ziehen und zu sagen, hör mal, Florian, wir fahren mal ohne dich ab, ist uns doch wurscht. So, und in Dortmund, ne? Du bist zwar ein Riesenkicker, aber spielen tust du nicht. Ja. Ja, und damit schaffst du dir so viel Achtung, Respekt.
Genau, ja. Da weiß die Mannschaft, ja, es gibt, wir sind nicht alle gleich, aber hier zählt jeder, ja, jeder zählt hier im Grunde gleich. Jeder ist, egal wie stark, er ist genötigt hier, alles zu geben und auch rechtzeitig da zu sein. Und dann jetzt als letztes Zitat von Bayer Leverkusen, weil ich weiß, das nervt auch ziemlich viele, glaube ich, von unseren Zuhörern. Chaka sagt er nach dem Spiel, wir haben auch heute sehr souverän gegen den Ball gearbeitet. Nicht nur die Defensive, sondern auch die Jungs vorne. Und die machen uns natürlich das Leben auch ganz einfach, wenn sie nach hinten mitarbeiten. Zweikämpfe führen und Bälle halten. Es ist brutal wichtig, dass jeder Spieler mitmacht. So, und jetzt, das ist ja, ich meine, im Grunde genau nochmal das, was du und ich jetzt aber auch gefühlt seit 5 Jahren immer wieder sagen. Oder? Ist es so oder ist es nicht so? Es fehlt, die da vorne spielen, das sind alles gute Jungs. Aber diese Defensivarbeit, die tauchte mal ein paar Wochen auf. Ich weiß noch, als Edin Terzic da diese durch Nuri Sahin und Bender und so weiter unterstützt wurde, da haben die mal ein paar Wochen geklappt. Ich weiß noch, da waren wir ja voll des Lobes, wie die vorne angegriffen sind, wie die zugestellt haben, wie die nicht nur das Beinchen vorgehalten haben. Ja. Und das machen ja mittlerweile sogar die Verteidiger. Also an Kiel, ich weiß nicht, wer das war, ob das Benze bei Eni war oder wer, bei der Flanke zu dem einen Tor, da kommt das Beinchen raus. Pass auf, der läuft nicht auf den Mann, der versucht, den nicht wegzugrätschen oder dazwischen zu fliegen. Da kommt das Beinchen raus. Bei einem Konter, wo du weißt, du stehst hinten scheiße. Das ist für mich, da denke ich mir, das gibt's doch gar nicht. Wieso hat nicht mal der Verteidiger Lust, da reinzuhauen? Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Benze bei Ihnen war. Und noch eine Szene, das ist, die wird wahrscheinlich niemand gesehen haben außer mir, aber da bin ich ausgerastet vom Fernseher. Es war Einwurf für den BVB, ich glaube, es war in der zweiten Halbzeit. Und da schmeißt der Einwerfende, ich weiß nicht mal mehr, wer es war, schmeißt den Ball übrigens direkt zu einem Kieler. Der hat den direkt reingeschmissen. Sag mal, was macht der da? Weißt du, du bist ja nicht genötigt, du hast ja keinen Druck an der Außenlinie, wenn keiner frei ist, musst du den Ball nicht werfen. Der wirft den Ball in der Hälfte der Kieler, wo, also kurz in der Mittellinie war es, glaube ich, dem direkt in die Füße und die marschieren sofort ab. Das sind Dinge, da denke ich, ey, was geht in diesen Köpfen vor? Ja,
ja. Und jetzt komme ich ein bisschen zur Fußballromantik. Weil ich das so interessant und so spannend finde. Ich könnte jetzt die Frage stellen, was macht eigentlich Mats Hummels?
Ja, gute Frage.
Du weißt es, ne?
Ich weiß.
Ja. Bei der AS Rom unter einem ganz schrägen Trainer überhaupt gar nicht zum Zuge gekommen. Ja, so hat er angeblich ja auch noch Defizite und so weiter und so fort. Dann kommt auf einmal ein Trainer mit Weltformat und sieht, dass der wichtigste Mann dieser Truppe draußen sitzt und ändert das. Und seitdem läuft's für die Römer. Ja.
So. Hat der vorher gespielt, dieser Hummels?
Ja, und der alte Mann, möge es uns verzeihen, er kann mit suffisanten Hinweisen sicherlich und Äußerungen umgehen. Der alte Mann, die rollen ihm jetzt in Rom aktuell, wir wissen, Fußball ist ein sehr schnelllebiges Geschäft, das kann übermorgen schon wieder anders sein, aber aktuell rollen sie ihm den roten Teppich aus und der ist ganz dick, der ist ganz tief, der ist super flauschig, dieser rote Teppich. Und da soll er drüber gehen und seinen Vertrag um Himmels Willen verlängern.
Und jetzt nochmal, wo du gerade bei Hummels bist, da fällt es mir ein. Was vermuten wir, warum Hummels gegangen worden ist? Ich sag dir warum. Weil er oft mal die Wahrheit gesagt hat.
Ja. Ja.
Und ich glaube, das ist unangenehm da aufgestoßen bei einigen.
Na ja, klar.
Also auch da, ne, dreht sich dann und dann kommen wir dann zum Schluss. Ist vielleicht doch auch Shahin nicht in der Lage.
Du weißt, du
diese Offenheit. Ich meine, wenn du ihn sprechen hörst, Interviews, da denkst du, ja, komm, wenn das jetzt öffentlich sagt, dann wird das in der Mannschaft auch sagen. Nochmal, ich glaube das eigentlich auch. Und Ricken hat ja auch gesagt, also an Shahin liegt es nicht, ich war dabei. Der hat die Mannschaft super eingestellt, ja.
Ja. Aber wenn du immer nur, weißt ja selbst, wenn du immer nur forderst und forderst und forderst, also bellst, 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 aber nicht beißt, dann denken sie sich auch irgendwann, naja, komm, lass uns mal bellen. Dann kann er da vorne noch lauter bellen und noch engagierter und couragierter bellen. Dann denkst du, oh, ja. Und du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass bei Bayer Leverkusen ein Spieler, auch nur ansatzweise, irgendwie nicht versuchen würde, einen Hinweis oder eine Anordnung von Xabi Alonso zu befolgen. Ja? Die werden alles zu jeder Sekunde tun, damit der Trainer da draußen einen Haken da dran macht und sagt, okay, Mission completed. Ja? So. Ne? Und wenn du ein guter Spieler bist und du machst Fehler, dann gehst du mit einem offenen Auge und offenen Ohr auf den Trainer zu und lässt dich korrigieren und lässt dir erklären, was du falsch gemacht hast, damit du es beim nächsten Mal besser machst. Weil nur so kannst du ja noch ein besserer Spieler werden. Und da sind wir wieder beim Thema Mentalität. So, da sind wir wieder beim Thema Mentalität. Aber eigentlich kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dieser gesamte Kader bei Borussia Dortmund eine so viel schlechtere Mentalität haben soll als so ein Kader bei Bayer Leverkusen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und da sind wir dann doch wieder beim Thema Qualität des Übungsleiters.
Ja, da sind wir, ja, es kann sein nochmal, dass es nicht passt. Ja, das ist warum. Also ich meine, wir sind nicht dabei, wir wissen nicht, wie er auf die Mannschaft, ob da alle gleich sind, ne? Ob er alle gleich behandelt, was auch schlecht ist, weil du musst Hierarchien bauen. Ne? Also ich weiß ja, du weißt ja, mein höchstem Maße hochgeschätzter Trainer Otto Rehhagel, ja? Er hat immer gesagt, ja, so nach dem Motto, ich hab euch alle gleich lieb, aber es gibt Indianer hier bei uns und es gibt Häuptlinge. Und dann hat er unter anderem gesagt, ja, und wenn der Mario Basler am Spielfeldrand Interviews gibt nach dem Spiel, wenn wir gewonnen haben, dann müssen die Indianer eben unter den Fernsehkabeln, die gab es ja damals noch, unter den Kabeln und dann durchtauchen. Ne? Das, ne, eine klare Aussage, Leute, es gibt hier eine Hierarchie. Ich mag euch alle, aber hier haben einige mehr zu sagen oder sind wichtig, in Anführungsstrichen, nee, wichtiger sind die nicht. Yeah. Die sind alle gleich wichtig, ja, aber es gibt Unterschiede. Ja? Und das weiß, wir wissen nicht, ob er so... Oder ob er alle gleich macht, ob er alle gleich behandelt.
Aber diese Hierarchie brauchst du natürlich auch in der
Mannschaft. Ja, natürlich, aber nochmal, wir wissen jetzt nicht viel.
Das sind alles nur
Möglichkeiten, warum es eben nicht läuft.
Du hast ja solche Mentalitätsspieler wie Ryerson, der ja auch komplett von der Rolle ist. So, wurde dann ja auch in der Abwehr ausprobiert. Oh, war ja da gegen Leverkusen, das war ja ganz schlimm. So, Julian Ryerson, das ist ja eigentlich ein totaler Mentalitätsspieler, aber das ist niemand, weil er eigentlich so von einer ganz persönlichen Art eher so ein zurücknehmender Typ ist. Auf dem Platz gallig etc. pp. Ansonsten Persönlichkeit ja wirklich ein sehr angenehmer, ein sehr ruhiger Typ. So und der hat keinen Bock auf ganz oben in der Hierarchie, in der Spitze zu sein. Das will er nicht. Der will die Interviews nicht geben. Der will auch da nicht der Lautstarke sein auf dem Platz. Ja, aber der könnte das gut gebrauchen. Da könnte auch das gut gebrauchen, dass da einer mal vorweg geht. Und dann sind wir wieder beim Thema. Wer geht da vorweg bei Borussia Dortmund? Vorne könnten sie das auch gut gebrauchen. Der junge Gittens, der junge Duranville. Ja, ein Girassi ist es ja offenbar auch nicht. Ist ja auch eher so ein feingliedriger Typ. Ja, so als Charakter. Ne? Sehr angenehmer Kerl etc. pp. Aber auch kein Lautsprecher. Ne?
Ja. Also, ich meine, was mir immer wieder bei der Spielweise auffällt, ne? Also das ist ja ich habe ja deswegen auch Chaka zitiert, ne?
Ja.
Das A und O, ich meine, seit wann rede ich davon,
dass
das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft scheiße ist. Ja?
Ja, aber
das war mal zwischendurch auf dem Weg der Besserung, aber so richtig verstanden haben sie es immer noch nicht.
Ja,
so, und das ist natürlich aber auch eine Ausrichtung. Ne? Man hat nicht das Gefühl, dass die Mannschaft darauf trainiert wird, Defensivverhalten in den Vordergrund zu stellen. Nochmal, wenn du, wenn die Truppe es schafft, kein Tor zu kriegen, hast du zumindest mal 0-0. Und bei der Qualität schießt du eigentlich eins, ja,
richtig.
Dann gewinnst du 1-0.
Richtig.
So, aber wenn
richtig.
Du erstmal immer 2 oder 3 kriegst, ja, weil du nur alles nach vorne rennen siehst und keiner Sau nach hinten arbeitet, ja, dann gibt es diese Desaster. Nur das muss man auch dazu sagen, das haben wir ja auch schon seit ein paar Jahren
ja, ja, klar. Problem,
dass das immer wieder auftritt. Ja, gerade gegen sogenannte Underdogs, ja. Ja, wo einfach alles vergessen wird, was mit Defensive zu tun hat.
Ja.
Und Schein ist jetzt auch, sagen wir mal, von seiner Ausrichtung eher ein Offensivspieler. Da kommen wir zum nächsten Problem. Ja. Das Offensivspiel ist sowas von uninspiriert, ja,
genau.
wo ich immer denke, trainieren die nur, das ist ja wie beim Handball oder wie beim Basketball, dass du so, weißt du, um den 16er oder beim Basketball da um diesen Kreis rumspielst, immer nur rumspielst und rumspielst und rumspielst, ja, und keiner wagt irgendwas. Also ich habe dir mal da die Daten, ne, ich meine, so viel Zeit hatte ich noch, ne, rausgesucht, die ich jetzt gerade finde, glaube ich. Warte mal, wo habe ich die denn hingelegt? Das war unfassbar. Die Laufleistung habe ich mir wieder rausgesucht.
Ah, okay.
Das gegen, also das war schon, ach nee, hier gegen Kiel, genau, gegen Kiel. Weil ich ja das gegen Leverkusen auch schon gemacht hatte, da habe ich ja auch schon mal zwischendurch mal reingeschaut bei den Spieldaten. So, jetzt Kiel, 15. Minute, steht 0-0. Laufleistung 17,5 zu 16,2 für Kiel.
Ja.
Das hört sich jetzt nicht viel an, sind aber 10% mehr.
Genau so ist es.
In der 30. Minute 34 zu 31 Kilometer, immer noch 10% mehr. Zum Schluss 121 Kilometer Kiel, 112 BVB.
Ja, hast doch keine Fragen mehr. Da hast doch keine Fragen mehr.
Nochmal 10%. So, das war das. So, und jetzt kommt aber im Vergleich dazu, 15. Minute, du erinnerst dich, ja, 17 zu 5 ja, für Kiel. Ballbesitz 91% BVB, 9% Kiel.
Ja.
Passquote 95% BVB, Zweikampf 57 für Kiel zu 43. Also, die spielen den Ball, 91% Ballbesitz, die spielen den Ball immer nur nach rechts, links, wieder nach rechts und wieder nach links und wieder nach links und wieder. Ja, die Passquote ist bei 95%, der Ball kommt immer an. Ja, klar, weil jeder Kurzpass kommt an, aber keine Sau riskiert irgendetwas. Es wird überhaupt nicht zielgerichtet nach vorne gespielt.
Ja. Ja.
Das geht einem ja auch irgendwann, auch als Zuschauer geht mir das auf den Senkel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und ich habe das mal jetzt, also das war genau das gleiche gegen Leverkusen, glaube ich. Nee, gegen wen, was letztes Spiel?
Ja, klar.
War das Leverkusen?
Leverkusen,
ne?
Natürlich.
Ja, da hatten sie genau auch ganz, ganz, nicht ganz, ganz so extrem, aber genau dasselbe.
Ja, ja.
So, dann habe ich mir mal die anderen Mannschaften angeguckt, die da spielen, was die alle für Laufleistung hatten. Ja, da wird es wieder ganz schwindelig. Ne? Das sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Ne? Also nochmal, BVB am Endstand 112 Kilometer zu 121. Ja, da ist ein Spieler mehr auf dem Platz, was die Laufleistung angeht, übers Spiel gesehen. Und das war die letzten Spiele immer der Fall. Ja? Also, und da geht es schon wieder los, da sind wir schon wieder beim Grundthema, da musst du alles an, kannst du die ganze andere Diskussion kannst du vergessen, ja?
Ja.
Da ist einfach, da wird gar nicht versucht, von Anfang an, nach 15 Minuten waren die schon 10% hinter. Die versuchen gar nicht, in dieses Spiel zu kommen und von vornherein Klarheit zu schaffen, das siehst du gar nicht.
Das
macht mich fertig.
Das macht mich auch fertig. Ich habe hier noch ganz spontan einen anderen Namen stehen. Das ist jetzt wird's abstrus. Ich weiß, wir müssen auch gleich zum Ende kommen, weil die Kollegin mich hier an die Studiotür klopft.
Ja.
Jetzt wird's aber spannend. Jetzt wirst du sagen, was meint er denn damit? Füllkrug.
Ja.
Was ich damit meine ist, also keine Frage, der Guirassy ist der schnellere, der Guirassy ist der komplettere Stürmer, der ist auch der jüngere Stürmer. So in der Kombination mit dem Deal Bayer, ein fallenden Rakete, ein junger Nachwuchs und so weiter, sicherlich eine spannende Geschichte, das so gemacht zu haben und für Füllkrug auch noch ganz viel Geld bekommen zu haben. Jetzt ist der arme Kerl leider dauerverletzt, ja so. Aber wir kamen gerade wieder über dieses Typenschema. Da gibst du so einen Füllkrug ab und holst so einen Guirassy, so einen ruhigen Kerl. So, da Füllkrug als ein echter Typ, als einer, der unfassbar viel in der Birne hat und der auch bis zur allerletzten Sekunde immer alles gibt. So, ich will mich nicht an diesem Namen festzurren, weil wie gesagt, dafür gab es viele gute Gründe, das so zu machen. Aber genau diese Charaktere, die fehlen dir. Punkt, Ende, aus. Ich bleib dabei. Ja. Diese Charaktere fehlen dir auf dem Platz. ja, die das, du hast gerade so schön Xabi Alonso zitiert, die man denen man das nicht einprügeln muss und nicht je wie so eine kaputte Schallplatte, ja, immer wieder, und wenn es nötig ist, ja, aber bei denen sitzt das irgendwann so fest, dass sie das leben, ja, dass sie das wirklich leben. So, mein Lieber, jetzt müssen wir mal eben noch auf Frankfurt gucken. Da gibt's für den BVB 0-5.
Also erstmal muss man ja sagen, was ja unglaublich ist eigentlich, dass ja durch die Ergebnisse des Wochenendes...
Das hast du ja schon gesagt, nicht viel passiert ist.
Ja, nach vorne, also was heißt nach vorne? Also Minimalziel Champions League sind es ja immer noch nur, in Anführungsstrichen, 5 Punkte. Ne? Also... Gott sei Dank hat Stuttgart gewonnen gegen Leipzig 2-1. Ne?
Ja.
Also es ist jetzt keine, ich meine, man soll es das Hoffnung machen nach den Leistungen, aber es ist noch immer alles in Reichweite. Ja? Aber Frankfurt hat natürlich mal eben locker flockig 4-1 gewonnen gegen Freiburg zu Hause.
Mhm.
Der BVB Auswärtstabelle 13. Ja, 5 Punkte wie Union Berlin und Augsburg. Also das macht auch keine Hoffnung. Die Situation beim BVB ist eine Katastrophe. Frankfurt hat jetzt 2 Heimspiele ineinander, das heißt, sie mussten nicht reisen. Ja, das ist auch nochmal ein Vorteil in so englischen Wochen, wenn du nicht, wenn du siehst, wie die Freiburg weggenudelt haben, nach 1-0 Rückstand in der 37. und dann bumm, 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 in gleichmäßigem Abstand, 43., 65., 71., 81., 1-2-1, 3-1, 4-1, ja, bumm. So, die sind gut drauf. Die haben jetzt 2 Spiele gewonnen, die letzten beiden Spiele. Ja, in Pauli 1-0, hatten da vorher eine kleine Krise, zu Hause gegen Mainz 3-1 verloren. Zu Hause gegen Augsburg nur 2-2 im alten Jahr noch, aber das scheint vorbei zu sein. Jetzt wissen wir nicht, wie diese Mamusch-Geschichte, diese Wechselgeschichte, ob die vielleicht noch Unruhe bringt und so, aber man sieht ja eigentlich, gegen Freiburg war da nichts von Unruhe zu sehen. Im Gegenteil, Mamusch macht noch ein Tor zum 2-1. Also das ist alles, spricht alles nicht so für den BVB. Das Einzige, was ein bisschen für sie spricht, in Anführungsstrichen, um nicht unterzugehen, ist die Historie in Frankfurt. Das letzte Spiel war 3-3. Davor hat der BVB 2-mal gewonnen. Einmal 2-1 und einmal 3-2. Und die letzten 7 Spiele gab es 2 Siege und 5 Unentschieden in Frankfurt. Die letzte Niederlage ist aus 2015-16 aus der Saison mit 1-0. Also das ist das Einzige, wo man sagen kann, ja, sie haben zumindest mal vielleicht ein gutes Gefühl, der eine oder andere, an das Stadion, an die Umgebung. Aber das ist auch schon, ehrlich gesagt, im Moment die einzige Hoffnung, die ich habe.
Also das wird eine ganz heiße Kiste für den BVB. Und jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr denn zu diesem ganzen BVB-Dilemma? Wie soll es weitergehen? Wie kann es weitergehen? Fehlen nur die Typen? Ist Sahin ein Typ oder ist er kein Typ oder ist er noch nicht der richtige Typ? Diskutiert doch super gerne mit. Michael, mach einen Deckel drauf. Die Steffi, die klopft dir ganz vehement an.
Ja, alles klar. Es war mir wieder mal eine Freude, mein Lieber. Also wir drücken die Daumen. Mehr bleibt mir nicht. Ich wage nicht, ein Ergebnis vorher zu sagen. Also lass uns einfach nur hoffen, dass sie die Kurve kriegen.
Macht's so, besser. Genau. Bis dahin. Ciao.
Tschö.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?